Ich habe eine Firma übernommen, mit der, die es heute ist, null zu tun hat. Also es war früher viel größer, es war eher Masse, es waren eher, sage ich jetzt mal, einfache Qualitäten in großen Mengen,
Ja.
die da geliefert wurden. Und ich habe das dann 7, 8, 9, 10 sukzessive umgestellt, wollte immer klein, fein, Qualität, Handwerk, nie über Quantität. Also wir haben uns nie über Masse verkauft, sondern immer nur über, ja, Qualität vor allem, erster Zugang. Und mir war das immer eine Spur zu wenig. Ich wollte dann zu dem Wissen dazu, das super war und das mir sicherlich die Ordnung im Kopf gegeben hat, alles einzuordnen, aber das hinauszugehen und dann in die Weingüter zu gehen, wirklich dort mitzuarbeiten, am Boden zu knien, zu ernten über 2, 3 Wochen. Wenn du Morrachet lesen darfst und die Parzelle daneben ist Romane Conti Morrachet und du stehst dann dort und erntest gemeinsam, das war schon unfassbar. Ich glaube, dass nicht Wachstum immer die Lösung ist. Wir haben gewisse Größen in Weingütern, die sind schon relativ groß. Warum muss man immer weiter wachsen?
Aber sprechen wir jetzt damit wen sprechen wir jetzt damit an, mit der Ansage? Willst du
Du.
damit die Weinmacher ansprechen oder die Sommeliers oder den Endkonsumenten?
Eigentlich muss ich sagen, den Winzer und den Sommelier.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns fokussieren würden, auf weniger zu tun, dann wäre, glaube ich, auch der Exportmarkt ein wenig klarer.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Servus und hallo, wir sind wieder im So Vienna heute. Willkommen beim Podcast Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, der ganz normale Wahnsinn. Wir grüßen wieder aus der wunderbaren Suite aus dem zweiten Wiener Gemeindebezirk mit Blick auf den ersten, auf den Stephansdom, der heute wieder in der Sonne erstrahlt. Zu Gast habe ich heute wahrscheinlich den wichtigsten Weinhändler Österreichs. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Philipp Schäfer von Schäfers in Graz. Es ist mir eine wahre Ehre, dich heute interviewen zu dürfen, um mit dir ein bisschen über Gott und die Welt zu sprechen. Unser Partner Schaumweinkontor hat auch uns etwas mitgebracht. Wir dürfen heute Franciacorta Rosé probieren und verkosten und trinken. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr viele Rosen gleich zu Beginn. Vielen Dank, vielen Dank.
Fakten.
Ja, für mich immer etwas schwierig, weil ich ja doch eher relativ gern etwas zurückgezogener bin und so Worte wie das Beste und der Beste immer etwas
Wichtigste, habe ich gesagt,
oder Wichtigste zurücknehmen möchte, weil ich glaube, das Wichtigste ist die Arbeit, die man macht und das Portfolio, das man aufbaut und dass der Weg einfach der richtige ist, dass man Lieferungen richtig macht, dass man pünktlich ist. Ich glaube, ich nehme mich da gern immer ein bisschen zurück aus dem Ganzen,
um ehrlich
zu sein.
Ich habe jetzt noch hochgestapelt ein bisschen, weil wir müssen auch nicht klein stapeln.
Und danke.
Was andere wäre irgendwie auch so okay.
Ich nehme es gern anerkennend und wohlwollend, aber ja, wie gesagt, trinken wir mal einen guten Schluck.
Trinken wir mal einen guten Schluck zum
Starten. Zum Start.
Genau. Wir haben hier einen reinsortigen Pinot Nero. Das ist Jahrgangs Franciacorta. Super. Aus dem Hause Baron Pizzini.
Baron Pizzini, okay.
Barone Pizzini. 2018, Jahrgang. Reinsortiger Pinot Nero.
Mhm.
Natürlich biologisch organisch.
Sehr zum Wohl. Danke noch einmal für die Einladung.
Hey, danke, dass du da bist.
Sehr
schön,
gern.
Dass wir uns von Salzburg und Graz in Wien treffen.
Das stimmt.
Du gebürtig in Graz geboren.
Ja.
Das war wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich so 5 Jahre älter als ich.
86er.
Ja, 10. Okay.
Das ist ein bisschen der Zeit.
Aber du warst halt immer noch in Graz, oder? Du warst schon, dass die Welt auch relativ gesehen.
Naja. Geboren in Graz, aber dann natürlich durch die Familie, die immer natürlich weinmäßig geprägt war, wir machen das ja doch schon eine Zeit, war das eigentlich nicht unbedingt vorgegeben, weil meine Mutter immer zu mir gesagt hat, du, wenn du das nicht machen möchtest, dann mach was anderes. Also es war nicht der vorgegebene Familienweg, wo es geheißen hat, du musst das jetzt machen. Es war eher das Gegenteil der Fall. Aber mir hat es dann so Spaß gemacht, ich konnte mich da so hineinfühlen und war dann viel weg, ja. Also ich war in Frankreich, ich war in Italien, habe viel Ernte.
Ich schenke noch einen Schluck Italien ein, warte mal.
Ja, ich war
ist ja schon wieder leer,
das Toskana, über Piemont, über die Burgund, in Bordeaux einige Stationen gemacht, ja, absolut.
Warst du in Franciacorta auch?
Ja, aber nur
auf Besuch,
besuchstechnisch.
Wo warst du? Und du warst Toskana und Piemont, hast du gearbeitet auch?
Ja. 2009 in der Toskana, 10 im Piemont und 12 war dann Burgund und 16 war Bordeaux. Und da immer.
Wie lange warst du immer?
Du, das waren von einem Monat bis zu 3-4 Monaten.
Ah, cool.
Also die Burgund war das längste, da habe ich wirklich die ganze Ernte mitmachen dürfen. 2012 war das. Und da war es von.
Bei wem warst du?
Bei Comte Lafond in Meursault.
Ja.
Und durfte dort wirklich Keller machen, Weingarten machen, alles.
Comte Lafond ist eines der renommiertesten Chardonnay-Häuser, die es in Burgund gibt. Das nicht seit gestern, sondern schon seit Jahrzehnten. Nur unsere Zuhörerinnen, dass die, weil kennt nicht jeder das Hause Comte Lafond, aber.
Na, absolut.
Sagen, ist schon eine Ikone auch.
Ja, und hat mir sicherlich auch viel Wissen mitgegeben über das Thema Burgund, dort arbeiten zu dürfen, in den Weingärten zu stehen. Weißt du, wenn du Moranger lesen darfst und die Parzelle daneben ist Romane Conti Moranger und du stehst dann dort und erntest gemeinsam, das war schon unfassbar. Und war sicher etwas.
Ja, die Leseteams sind ja riesig, oder? Wie viele Leute waren
es? Ja, die Leseteams sind riesig für die kleinen Größen. Ja, also du hast ja 40, 50 Leute, die minimale Flächen ernten.
Wieso Ameisen?
Muss halt zackig gehen, gell? Weil, weißt du, wenn der sagt, das ist zum Beispiel Genevrier und Perrier, also zweimal große Lage aus Meursault gleichzeitig zum Lesen, dann ist das zu machen. Und dann sind zwei Stunden später die Trauben in der Presse.
Das ist ja oft beim Chardonnay das Thema. Da entscheiden ja auch Stunden, ob du
absolut guten
Wein machst oder Weltklasse-Wein machst.
Absolut. Und das habe ich dort auf jeden Fall gelernt. Also Erntezeitpunkt, ganz, ganz wichtiges Thema gewesen. Und das war halt so sicherlich der Startpunkt bei mir auch für diesen ganzen Burgund-Wahnsinn, den wir dann danach eigentlich gemacht haben, weil du dort viele Leute kennenlernst. Es ist so ein Epizentrum gewesen. Es waren viele Amerikaner dort, es waren viele Engländer dort, viele Asiaten dort. Du lernst wahnsinnig viele Leute dort kennen. Ne?
Ja, und großer Austausch auch. Also ja, wenn du mal vor Ort bist.
Wahnsinn.
Dann tauscht dich halt viel auch.
Wir sind viel Kosten gegangen. Du hast natürlich die Möglichkeit gehabt, dass der dir auch Termine machen konnte bei anderen Domänen, wo du sonst eigentlich gar nie reinkommst.
Ja.
Und da konnte man halt viel probieren. Ne? Und ich meine, ich fahre jetzt seit 2010 jedes Jahr ein, zwei, dreimal in die Burgund. Ne? Und schauen wir das halt wirklich vor Ort an, um die Leute zu sehen, kennenzulernen, Verbindungen aufzubauen. Du weißt das selber, ohne Vertrauen, Verbindung brauchst du mit solchen Winzern gar nicht anfangen.
Nein, gar nicht. Nur weil du es einmal anrufst, kriegst du nichts raus.
Nein.
Aber das ist ja nicht mal, das ist ja, denke ich, auch nicht nur in Burgund so, sondern das ist halt schon auch in anderen Raumregionen auch. In Piemont, glaube ich, geht es ja nicht anders oder in der Toskana. Ich bin ja doch ein bisschen weniger oft dort gewesen, aber auch so Toskana, du kapierst ja erst nach einer gewissen Zeit, um was da eigentlich geht. Und finde ich halt so, nach dem ersten Besuch warst du einmal dort, ja passt. Und dann aber, wenn du das öfterst, du ab bist, desto mehr verstehst du eigentlich von der ganzen Region auch und warum das so vielleicht ist. Und warum es nicht so ist.
Absolut. Und das ist ja auch das Thema, wo ich gesagt habe, ich meine, ich hab das ganz klassisch angefangen. Wie ich gewusst habe, dass ich in das Thema Wein gehen möchte, habe ich meine Akademie begonnen in Rust. Das war so 2007, 2008. Und mir war das dann einfach immer irgendwo fast eine Spur, ja, Ausbildung super, du hast aus dem Buch können, du hast die Theorie gelernt, perfekt. Nur, was ist ein biologischer Säureabbau? Was ist ein Remontage? Das kannst du alles lernen, aber wenn du das nie gemacht hast, verstehst du den Prozess nicht wirklich.
Ja.
Und mir war das immer eine Spur zu wenig. Ich wollte dann zu dem Wissen dazu, das super war und das mir sicherlich die Ordnung im Kopf gegeben hat, alles einzuordnen, aber das hinauszugehen und dann in die Weingüter zu gehen, wirklich dort mitzuarbeiten, am Boden zu knien, zu ernten über 2-3 Wochen. Es ist eine harte Zeit, Power und einfach zu verstehen, wie viel Energie, Kraft hinter dem Herzblutprojekt Wein steht. Und wenn du das als kleiner Handwerker machst, ist das wahnsinnig viel Arbeit, beinharte Arbeit.
Ja.
Und das war eigentlich das, was ich machen wollte. Und deswegen war der erste Weg Toskana, dann Piemont und dann Burgund.
Bei wem warst du in der Toskana?
Ich war in der Toskana beim ganz kleinen Weingut, das hat Tregole geheißen.
Okay.
Die sind völlig unbekannt.
Wo Toskana war das?
Die sind in Castellina in Chianti und haben super Spots gehabt. Das war ein Architekt aus Rom. Der hat sein Büro verkauft und hat dann 70 Hektar Olivenhain und Weingarten gekauft in Castellina in Spitzenlagen und hat dort eigentlich eher zum Spaß Wein gemacht. Ist leider mittlerweile verstorben und die Tochter und Frau machen es weiter.
Okay.
Und die haben damals schon zum Beispiel Weine, die aus ihrer Sicht nicht perfekt waren, verkauft. Haben das unter der Hand offen weiterverkauft und halt an andere größere Weingüter verkauft in der Region und haben sich das Herz behalten und gefühlt. Und das war so der erste Weg. Und beim Heimfahren sagt er dann zu uns, fahrt übers Piemont nach Haus. Und sind dann übers Piemont gefahren, waren dann 2 Wochen in Piemont.
War geil.
und habe dann dort den Fabio von Conterno Fantino kennengelernt aus Monforte und war dann 10 bei ihm und habe bei ihm das Praktikum gemacht.
Geil. Aber haben deine, also ihr seid ja Weinhändler, familienbedingt schon seit einigen Generationen.
Ja.
Habt ihr davor auch schon diese Weingüter dann importiert? Also du warst quasi bei Partnern und Kunden schon bei Praktika oder hat sich das alles international mehr mit dir ergeben? Nein.
Ich habe eine Firma übernommen, mit der, die es heute ist, null zu tun hat. Also es war früher viel größer, es war eher Masse, es waren eher, sage ich jetzt mal, einfache Qualitäten in großen Mengen,
ja,
die da geliefert wurden. Und ich habe das dann 7, 8, 9, 10 sukzessive umgestellt, wollte immer klein, fein, Qualität, Handwerk, nie über Quantität. Also wir haben uns nie über Masse verkauft, sondern immer nur über, ja, Qualität vor allem. Erster Zugang.
Ja.
Und mir waren die Mengen eigentlich dahinter immer relativ egal. Ich wollte einfach immer nur super Wein verkaufen und habe deswegen die Firma so umgegraben, dass wir eigentlich keinen einzigen Winzer aus dieser alten Zeit haben und eigentlich keinen Kunden aus dieser alten Zeit haben. Also es ist ein alter Betrieb in vierter Generation, ja, der sich in der vierten Generation zu 100% neu erfunden hat.
Ja, ist doch großartig.
So kann man es eigentlich,
ja,
sagen.
Ja, schön. Und vor allem, dass es auch so von beiden Seiten akzeptiert wird, also dass deine Familie auch mitzogen hat. Ich
durfte ja
mal mit dir in Burgund sein.
Du, wichtig.
Und es war sehr, sehr schon cool, wenn man das zusammen macht.
Wichtig, ganz wichtig. Und wenn du den Rückhalt familiär nicht hättest oder gehabt hättest, könntest du ja nicht so lange weggehen und irgendwas machen, ne? Und in die Regionen gehen.
Absolut, absolut. Zum Glück, sind wir froh. Ich stoße gleich nochmal an auf diesen großartigen Sancho Corta.
Jawohl.
Du merkst schon ein bisschen, dass es reinsortig Pinot Noir ist, gell?
Ja,
also Pinot Nero. Dunkelwürziger einfach.
Frucht vor in der Nase.
Ja, aber immer dunkel.
Aber fein.
Ja.
Fein. Gute Frucht.
Super Frucht.
Du merkst ein bisschen, dieses hefig-brotige ist schon da. Es ist, glaube ich, Mille 7, gell?
Ja, ja, es ist 2018.
2018.
Ein bisschen wärmerer Jahrgang.
Wann war das auf der Hefe?
Ist 2019 auf die Flasche gekommen und wurde 22. November degustiert.
Mhm. Okay.
Also über 36 Monate.
Na, feine Frucht, gut. Gut, du merkst
das. Was sagst du bei der Dosage?
Also brotige ganz gut.
Du hast halt weniger wie 4 Gramm Dosage.
Mhm. Und merkt, da ist es hinten raus eigentlich recht trocken.
Und es gibt nur 3000 Flaschen davon.
Okay.
Also die arbeiten das immer super gut aus. Und ganz viel Jahrgangs. Francia Corta auf alle Fälle.
Barone, ja, der feine Säure.
Pizzini.
Gute Struktur. Feine Perlage.
Ja, wenn du es fruchtig magst und nicht so viel das Setting da haben willst.
Genau.
Das ist genau ideal.
Na, tipptopp. Kann man nichts sagen, oder? Guter Einstieg.
Wie wichtig findest du eigentlich, wenn du sagst, wie wir fahren oder die Sommeliers oder Weinbegeisterte oder auch Köche oder jeder, der sich mit Wein weiterbilden möchte, wie wichtig siehst du das, die quasi in die Weinregionen zu schicken, aber andererseits wir als Händler auch diese Winzer nach Österreich zu holen und auch denen die Bühne auch zu geben?
Ja, das ist etwas, was wir eigentlich von Anfang an immer gemacht haben. Wenig Veranstaltungen, aber die hoch, weil ich immer gesagt habe, ich möchte ja den Winzern, die mit uns arbeiten, irgendwo auch zeigen, dass das, was wir sagen, stimmt. Ja? Weil man erzählen kannst viel und im E-Mail schreiben kannst auch viel. Aber wenn die sehen, wo ihre Weine liegen, wenn die sehen, in welchen Kellern diese Weine dann wirklich sind und auf welchen Karten die stehen, dann ist das, glaube ich, eine Botschaft für Österreich, dass wir da in einer Richtung etwas aufbauen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass Sommeliers die Chance haben, auch solche Weingüter zu kosten. Ja, und ich meine, wir haben schon viele Leute da gehabt. Wir haben La Micaia da gehabt, wir haben den Anouan da gehabt, wir haben den Benoît da gehabt, wir haben Vuette Sorbet da gehabt, wir haben den Julian Hart da gehabt. Also wir haben immer schon auch Weingüter hergebracht, die man so nicht einfach kosten kann, wo man auch nicht so einfach einen Termin bekommt, und haben aber dort dann wirklich alles aufgemacht und haben die Sommeliers eingeladen, die in den Betrieben mit Passion und Leidenschaft arbeiten. Und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, halt, ja, 8-mal La Micaia oder 8-mal Ulysse Collin oder 7-mal Hart nebeneinander zu probieren.
Du, ja, du kommst ja auch vor allem auch nicht zu La Micaia einfach so.
Eben. Und es sind ja Sachen, die Eindruck hinterlassen, und du lernst das als Sommelier kennen. Und du, Max, warst ja beim Obauer, so haben wir uns ja kennengelernt. Und hast ja
das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Die auch mit uns zusammengearbeitet, und warst ja bei, ja, La Mi dabei, bei Ulysse Collin.
Ich glaube, wir arbeiten immer noch zusammen.
Und wir arbeiten immer noch zusammen, das ist richtig.
Wir haben nichts
aus beendet. Anderen,
wir haben ja nichts beendet.
Aus einer anderen Verlinkung, aber ja.
Ja, so, ich glaube, the future is bright. Und
absolut.
Hey.
Absolut.
Ganz vergessen, du hast dir was Tolles mitgebracht, Philipp, oder?
Ja. Ich habe dir einen Wein mitgebracht. Als kleines, ja, Geschenk, und Wertschätzung unseres Treffens. Ich hoffe, es schmeckt dir.
Es schmeckt mir fantastisch. Wenn es die Säure nicht hätte, würde es, glaube ich, satt machen. Deswegen, was, du hast so einen Extrakt.
Deswegen brauchst du diese Knochentrockenheit hinten raus, den Zug, die Kargheit. Ja. Das ist schon geil. Weil du hast Mitte.
Ja, du hast schon.
Und dann zieht es aber.
Es ist nicht dünn oder sowas. Nein. Ganz im Gegenteil. Muss ja nicht sein. Weil die Säure zirkt die
ist Länge. Ist halt super konzentriert, gell?
Ja, hohe
Extrakt. Menge. Hektarertrag, kleinst.
Aber wenn es die Säure hat, über die wir gerade reden, dann kann es 22 nicht sein. Muss eigentlich fast 21 sein.
Lassen wir jetzt alles.
Es ist 21, oder? Nein. Es ist 20 wahrscheinlich, aber den richtigen Resezeitpunkt. Ah, nicht! Scheiße. Gescheit geredet und nichts. Ist reifer. Ja,
22.
Ist 22, weil 22 ist schon. Ja. Du merkst halt den Extrakt, merkst du schon die Konzentration.
Wenn du,
die Wärme, also ist okay.
Wenn du 22 am Punkt gehabt hast, Erträge runter und wirklich deine Weingärten im Griff hast, ja, dann konntest du solche Weine machen, die ja in der Mitte Extrakt haben. Das ist für mich so ein Pyramidenwein, aber am Kopf stehend. Du hast ja oben geht's auf, hat Struktur, Power und wird dann immer enger, 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 zieht. Biodynamisch schon lang.
Ja. Dann kannst du wahrscheinlich die Extreme auch da leiten.
Ist das der Idee von der Herkunft? Also ich meine, das Gebiet ist klar,
glaube
ich.
Das Gebiet ist klar, wir sind in Burgund.
Das ist
klar. Es ist für mich aber ganz klar Côte d'Ivoire. Was soll es Côte d'Ivoire sein? Dann wäre es eher, also was soll es dann sein? Ne? Eher Weißburgunder. Durch diese Textur und Struktur erinnert es mich eher vielleicht ein bisschen an Pyrenee. Mhm. Chassagne wäre mal einen Ticken lauter. Mhm. Pyrenee, es kann aber auch sein, dass es gar nicht Pyrenee ist, sondern auch Saint-Aubin reingeht in die Kühle. Mhm. Also du hast ja da einen Peak oft auch viel Extrakt, weil du bist ja gleich hinter die Grand Grülang.
Es ist wer, der schon ziemlich lang Wein macht, der aber dann die Familiendomain verlassen hat, seine ja Weinberge rausbekommen hat aus der Familiendomain. 4,2 Hektar sind es momentan in besten Lagen, also ja, alte Parzellen in Chassagne.
Okay.
Hat Chagrin, Maltois, hat sogar Cordon Charlemagne Grand Cru.
Ja.
Und es ist aus der Familiendomain Bernard Moirot und ist Benoît Moirot.
Geil.
Also der Sohn.
Für mich gerade mit Abstand das Beste, was ich gerade trinke.
Und ist das, ja. Und wir waren da schon relativ lang drauf, dass wir das kriegen und haben es dieses Jahr das erste Mal importieren dürfen, also mit 22. Da hat ja 20 erst begonnen.
Ja.
20 war erster Jahrgang, 21 haben es nach Trauben zugekauft und nur einen kleinen Teil aus den eigenen Parzellen gehabt und 22 ist der, wo 100% Domain ist. Und das geht schon, weil es die Bourgogne.
Ich trinke es eigentlich immer, wenn ich immer
bin. Super, super. Und hat, weißt du, super Lagen, alte Lagen, biodynamisch seit Beginn und natürlich, weißt du, Erfahrung aus der Familiendomain schon lange,
ja,
aber geht halt jetzt einen anderen Weg, weil der Vater ist doch noch ein bisschen traditioneller, ein bisschen üppiger und er will halt diese gepaarte Struktur der Frische mit Mitte und
Komplexität haben. Die umgedrehte Pyramide.
Genau, richtig, die umgedrehte Pyramide. Und ist für mich neben Lamy derzeit sicherlich in Chassagne das Spannendste von den jungen Neuen.
Ja.
Also die zwei machen das echt großartig.
Boah, der Wein ist fantastisch. Danke nochmal.
Gut, wie tun wir weiter?
Ich würde gern wissen von dir, du bist, lieber Philipp, ja sau viel unterwegs, auch im Ausland, du bist in Spanien viel unterwegs, speziell so San Sebastian. Du hast einen wahnsinnig großen Blick, international, europaweit, sagen wir so, europaweit, alte Welt. Wie siehst du da weintechnisch in Österreich die Zukunft? Oder was für Potenzial siehst du an österreichischen Weinen in Export? Abgesehen jetzt von, nimm jetzt mal Kopenhagen und Co. her.
Ich glaube, Österreich ist einmal zum einen ja ein sehr kleinteiliges Land. Das heißt, die Rebfläche ist verglichen zu den weltweiten Größen des Weins minimal.
Wenn's zum Vergleich, ja, das Weinbaugebiet Rheinhessen hat 27.000 Hektar und das ist mehr wie die Hälfte von Österreich, weil Österreich hat 45.000 Hektar.
Jetzt nimmst her Weingüter, weiß ich nicht, oder die gesamte Fläche der Südsteiermark und hast Weingüter in Argentinien, wo auch Weingut die Gesamtfläche übertrifft. Ne? Das heißt, Kleinteiligkeit. Und ich finde einfach, dass der Zugang momentan der ist, viel über Masse zu machen, absolut falsch, weil wir sind klein, wir sind kleinteilig. Das heißt, ich glaube, es bräuchte einen Fokus auf weniger, auch Rebsorten. Stell mir die Frage, warum muss es in gewissen Gebieten wie im Burgenland 15 verschiedene Rebsorten geben? Warum muss dort Cabernet Sauvignon stehen? Warum muss dort Cabernet Franc stehen? Warum muss dort Nebbiolo stehen? Wir machen so grenzgeniale Weine aus Blaufränkisch zum Beispiel, ja. Wir machen unfassbare Weine aus St. Laurent. Wir machen ganz, ganz tolle Zweigelt auch mittlerweile, wo wir groß sind. Und das ist unsere Herkunft. Wenn du die Wachau hernimmst, du hast Riesling, du hast Grünen Veltliner, Fokus auf das, Spitzenklasse. Da spielen wir, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Nummer. Du hast in der Steiermark einen großen Fokus mit Sauvignon Blanc, du hast einen großen Fokus auch auf Morillon. Ich glaube, wir sollten uns von dem Gedanken des Vergleichens verabschieden, weil es ist alles immer burgundisch. Ich glaube, von dem sollten wir weg. Es ja. sollte burgenländisch sein, also Blaufränkisch sollte burgenländisch sein. Chardonnay aus der Steiermark sollte steirisch sein und nicht burgundisch sein, weil wir sollen uns, glaube ich, nicht mit Meursault oder Chassagne kopieren oder vergleichen, weil das machen die Regionen eh sehr gut. Wir sollten Sauvignon Blanc nicht Sancerre machen, sondern Steiermark. Und je mehr es in die Richtung geht, glaube ich, umso besser ist es. Ich glaube, dass nicht Wachstum immer die Lösung ist. Wir haben gewisse Größen in Weingütern, die sind schon relativ groß. Warum muss man immer weiter wachsen?
Aber sprechen wir jetzt damit wen sprechen wir jetzt damit an, mit der Ansage? Willst du damit die Weinmacher ansprechen oder die Sommeliers oder den Endkonsumenten?
Eigentlich muss ich sagen, den Winzer und den Sommelier.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns fokussieren würden, auf weniger zu tun, dann wäre, glaube ich, auch der Exportmarkt ein wenig klarer. Ich meine, natürlich hast du momentan die Epizentren der Welt, ja. Die Burgund ist ein Epizentrum, die Champagne ist ein Epizentrum, das ist keine Frage.
Das war also nicht erst seit gestern.
Und das ist es nicht seit gestern. Das ist eine jahrhundertelange alte Weinkultur, da ist Grundwissen da. Es gibt Kellermeister in 20 Generationen in gewissen Betrieben. Dieses Know-how der Geschichte kann man nicht kaufen. Das ist einmal definitiv klar. In Österreich ist diese Geschichte im Vergleich relativ kurz. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Top-Restaurants gehst, du hast San Sebastian angesprochen, es gibt dort definitiv Betriebe auch aus Österreich, die dort gesucht sind. Ja? Also ich glaube zum Beispiel, dass wir uns in dieser Nische der Biodynamie in der Steiermark zum Beispiel mit der Gruppe um Andi Cheppe, Sepp Muster, Werlitsch und Konsorten international
in der Weltspitze befinden,
das glaube ich auf jeden Fall. Das siehst du auch, weil das sind Weine, die sind überall vertreten.
Und schmeckst du
auf allen Karten vertreten. Genau, und sie waren federführend in diesen Regionen und in der Region. Wenn du die Wachau hernimmst und du nimmst zum Beispiel heute die Jungs her, wenn man jetzt die junge Wachau hernimmt, wie Grabenwerkstatt zum Beispiel, machen das fantastisch, gehen einen super Weg. Für mich eines der besten Weingüter überhaupt, das wir in Österreich haben, ist der Nikolaihof. Uralte Tradition, jahrhundertealte Geschichte, Weine, die für die Ewigkeit reifen. Und wo kriegst du Weißwein, der 15, 20 Jahre in einem Fass gereift ist, bevor er auf den Markt kommt? Ja?
Und wenn er so klar und präzise.
Und dann noch so klar und präzise ist. Und das sind definitiv Weine, die haben es verdient, am weltweiten Bankett zu sein. Ja. Und
siehst du sie auch am...
Ja, also... Absolut. Es gibt vereinzelt Betriebe, die du siehst, ja. Aber das Weinbaugebiet oder sagen wir Österreich im Ganzen jetzt auf den Spitzenkarten ist ein sehr, sehr kleines Thema. Das muss man ehrlich sagen. Und ich meine, du gehst, glaube ich, auch sehr viel essen, wenn du jetzt international unterwegs bist. Es ist vereinzelt da.
Ja.
Aber ich glaube, es ginge mehr.
Es ginge sicher mehr. Also absolut mehr. Ich glaube, es geht dem deutschen Wein ab und so auch ähnlich.
Bin ich mir 100% sicher, ja. Nur, dass Deutschland natürlich noch eine ganz andere Größe und eine andere Menge dahinter hat, die absolut produziert wird. Ne? Aber ich glaube...
Schön, den deutschen Vergleich jetzt eben noch österreichischen gefragt.
Nein, aber...
Ich habe kurz überlegt, dass es nicht nur Österreich das Thema ist, sondern halt auch Deutschland zum Teil ist.
Absolut, aber schau mal, was sind die Spitzenregionen der Welt? Machen 1, 2, 3 Rebsorten.
Ja.
Sie machen nie
du
mehr.
Du vergleichst immer Nebbiolo gegen Nebbiolo.
Es ist Nebbiolo.
Du vergleichst immer Sangiovese gegen Sangiovese.
Genau.
Du vergleichst immer...
Du hast Chardonnay und Pinot Noir. Du hast in diesen Weltweinbauregionen 2, 3 Rebsorten. Und wenn du uns dann hernimmst und du hast in gewissen Regionen 15, 16, 17 Rebsorten, glaube ich nicht, dass das der Schlüssel zu einer Lösung ist.
Aber dann haben die anderen wieder die Beängstigung, dass sie sagen, aber jetzt gibt es überall Chardonnay, jetzt trinken alle nur noch Morillon und Chardonnay.
Das ist sicherlich richtig, deswegen vorher auch der Einwand, dass ich sage, wir müssen unseren eigenen Stil kreieren, ja, und wir müssen Chardonnay machen, wie er in der Steiermark.
Das sagt ist ja auch keinen Burgund, sagt er, ich vergleiche einen Chardonnay mit Chardonnay, sondern ich vergleiche mehr so mit Pyrenee.
Genau.
Beispiel nur. Und dann sollte man im Endeffekt dann vergleichen, hey, genau. Wie schmeckt Gamlitz gegen...
Ja, wie ist Ehrenhausen, wie ist Ratsch, wie ist Gamlitz?
Ja.
Richtig, ja. Also ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. Und ich meine, da gibt es ja eh Junge, die da akribisch und sehr, sehr gut dran arbeiten, muss man auch sagen. Ne? Aber ich glaube, am internationalen Plafond muss da sicherlich noch dran gearbeitet werden.
Das schmeckt wie Burgund.
Genau, sehr burgundisch.
Nicht wie Steiermark.
Nein.
So ist er nicht. So ist er nicht.
So ist er nicht. Es soll nach Chassan schmecken.
Also dein Wunsch. Du hast ja österreichische Weingüter auch im Sortiment.
Ja.
Also seid ihr nicht nur Importeur, seid ihr auch Händler im eigenen Land.
Du, wir machen zum Beispiel seit...
Du arbeitest ja sehr gerne mit Nikolaihof gleich zusammen. Wir teilen uns, glaube ich, Wachter Wiesler auch.
Ich liebe den Nikolaihof und die Familie Saas und mache Nikolaihof natürlich viel. Hauptsächlich auch auf diese Spätfüllungen.
Voll.
Also auf die Reifensachen, weil wir doch ja eher mit, sage ich mal, Gastronomie arbeiten, wo viel Passion und Leidenschaft der Sommelerie dahinter steht oder vom Eigentümer. Das muss jetzt nicht Michelin-Stern sein, das muss nicht 4 oder 5 Hauben sein, das kann ein Wirtshaus sein. Wenn Passion und Leidenschaft für Wein da ist, sind wir der richtige Lieferant und arbeiten auch gern mit diesen Betrieben. Wir sind happy, weil du kannst abdecken, ein super Wirtshaus, es kann ein super Wirtshaus eine Top-Weinkarte haben, du hast einen herrlichen Wein zum Wiener Schnitzel, zum Cordon Bleu, perfekt. Ich bin happy mit einem 2 Sterne, also ich sehe das völlig wertfrei. Und auch unsere Winzer zum Beispiel, die besten Burgunder, sagen nicht, du musst jetzt nur Michelin-Stern, bitte. Die sagen, deck's gut ab und mach's in einer Breite, wo du spürst, das ist Weinliebe da. Und dann sind wir der richtige Partner. Und da natürlich Österreich für uns ein ganz wichtiges Thema, Andi Cheppe. Wir haben mit dem Andi schon vor sehr langer Zeit begonnen, machen seinen Markt in Österreich, ist in den besten Häusern seit langer Zeit drinnen. Wir arbeiten mit Sepp Muster, wir arbeiten mit Werlitsch, wir arbeiten natürlich mit Nikolaihof. Ja,
absolut. Also natürlich als Grazer Weinhändler die Nähe auch sehr, sehr gegeben.
Ja, und auch die Verbundenheit einfach daraus.
Ja, ja, du kannst öfters beim Andi sitzen, wie es jetzt einer...
Naja, und vor allem, du musst dir vorstellen, wir haben ja mit diesen Betrieben begonnen in einer Zeit, wo das alles belächelt wurde, ne? Wo jeder gesagt hat, naja, 2008, 2009 ist das losgegangen, wo jeder gesagt hat, das sind kaputte Weine und was macht der Schäfer da jetzt? Ne? Und wir haben da mit denen damals immer schon an den Strang gezogen und gesagt, wir machen das gemeinsam und wir gehen den Weg zusammen. Und was ich immer hatte, ich habe mich nie beirren lassen. Also wenn mir 100 Leute gesagt haben, das wird nichts, bin ich genau den Weg weitergegangen, weil ich mir sicher war, wenn mir das schmeckt, wenn mir das taugt, dann gebe ich alles dafür, das dorthin zu bringen, wo ich glaube, dass es irgendwann einmal sein könnte. Und bei mir war immer schon so, wenn links leicht geht und rechts leicht geht, nehme ich die Mitte. Das war immer schon mein Thema und Gott sei Dank hat es funktioniert. War ein harter Weg, war ein langer Weg und hat viel, viel, viel Ausdauer, schlaflose Nächte, war nicht einfach.
Ja.
Also es ist jetzt langsam dort, wo ich es haben möchte. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Es gibt noch so viele kleine, tolle Regionen, es gibt so viele tolle Winzer. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Erreichten, ich sehe es sehr bodenständig, Erfolg ist Gott sei Dank da, aber am Boden bleiben, weitermachen, präzis arbeiten, ist das Allerwichtigste, glaube ich, in einer Zeit wie heute. Wir haben so viel Selbstdarstellung über Social Media, über Instagram, über Facebook. Ich mache lieber meine Arbeit konstant und klar und präzis und dafür brauche ich sehr viel Zeit. Und
sehr viel Ausgleich.
Sehr viel Ausgleich, sehr viel Ausgleich und sehr viel Kontakt mit den Betrieben. Und bei uns gibt es eine Phase, da machen wir unsere Zuteilungen, da machen wir das. Dann gibt es eine Phase, da machen wir unsere Verpackung der Zuteilungen, da machen wir nur das. Weil ich sehe mich nicht als Person, die jetzt so lässig ist und im Vordergrund steht, sondern ich sehe unseren Betrieb als Vordergrund und ich möchte mir eigentlich eher in den Hintergrund stellen und die Qualität unserer Arbeit sprechen lassen. Und ich will, dass die Lieferung passt, dass die Jahrgänge stimmen. Und dass Leute uns schätzen, weil einfach von der Rechnungslegung bis zur fertigen Flasche
Black alles sagt, stimmt. Das sind aber die Basics.
Ja, aber die funktionieren ja oft nicht. Sehr oft nicht.
Das hast du gesagt.
Und das ist das, wo wir wirklich hart dran arbeiten. Wir machen
Basics, desto größer und desto mehr du machst und du hast natürlich auch mehr Größe und es ist auch fordernd, entstehen halt Fehler. Überall, wo Menschen werken, passieren ja auch Fehler.
Definitiv. Und deswegen muss zum Beispiel der Mensch, der bei uns das Lager macht, sich perfekt mit Wein auskennen. Weil wenn du heute von gewissen Weingütern 8 verschiedene Etiketten kriegst, wo nur ein kleiner Beiname unten draufsteht und dieser kleine Beiname macht statt 200 Euro 1200 Euro aus, kann es relativ schnell ins Eingemachte gehen. Und deswegen sind bei uns alle, die an dem Produkt arbeiten, kennen sie perfekt aus. Und wir sperren auch, wenn wir in die Regionen fahren, zu und nehmen die Leute mit. Es sind alle weg.
Wie viele Leute seid ihr schon im Betrieb?
2 Wochen nicht da. Wir sind meine Mutter, die voll drinnen ist mit Verrechnung und Buchhaltung. Ich mache den ganzen Markt des Einkaufs und des Verkaufs, kümmere mich um das, mache mittlerweile auch sehr viel Bürokratie im Hintergrund. Wir haben einen Mann, der mir sehr am Herzen liegt, den Ricci, der aus der Spitzensommelerie kommt und seit über 10 Jahren bei uns ist und sich um Lager und um den ganzen Import und alles kümmert und sie perfekt auskennt, auch die Weinakademie gemacht hat, in alle Regionen mitfahrt.
Ich war mit ihm mit dem Balamiker.
Du warst
ihm kennengelernt.
Genau, ganz wichtiger Mann für uns ist und ohne ihn gar nichts gehen würde. Und wir haben eine Dame, die im Hintergrund die ganze Eingabe macht, Preiskalkulation. Also wir sind 4, die on point immer da sind und eine halbe Kraft, die mithilft. Ich würde auch nicht unbedingt mehr machen und wachsen. Ich will eigentlich nur mehr qualitativ wachsen. Also in Menge will ich nicht wachsen. Aber ich sage, wenn wir noch 2, 3 kleine, feine Handwerker irgendwoher dazu bekommen, warum nicht? Wenn die Qualität passt, sofort. Aber kleines, feines Team. Und wie gesagt, wenn wir in einer Region fahren, hat die Firma zu und es fahren alle mit. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Weil jeder, der in diesem Kreis des Uhrwerks arbeitet, hat ein Zahnrad. Und wenn dieses Zahnrad hackt, hackt der ganze Betrieb. Und ja,
das ist mir so klar, ein Teams vor allem sehr wichtig.
Ganz, ganz wichtig. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und ja, an dem müssen wir noch mehr arbeiten und wollen einfach uns auch ständig immer verbessern, sind immer offen für Kritik und wollen halt an uns arbeiten.
Ich habe gerade nur so pausiert, weil ich gerade nachgedacht habe. Wir sind gerade so einer, ich selbst bin in so einer Phase, wo es halt genauso auch so hast, so, okay, wir sind jetzt so ein kleines Team, jetzt musst du schauen, dass du irgendwen hast, der, also in irgendwen, sondern es gibt einfach so, wie du sagst, die Räder. Nur wenn zwei Leute oder eine Person 2 Räder besetzt, dann wird es irgendwann mal viel für die 2 Räder oder für die eine Person mit den 2 Räder und dass du das dann einfach ausgleichst. Ich glaube, wenn du kleine Teams sehr, sehr gut hältst, das ist wie mit dem Restaurant wahrscheinlich oft.
Ganz wichtig.
Wenn du mit kleinen Teams sehr erfolgreich arbeitest, dann ist das okay. Aber es kann auch ganz schnell, dass du, wenn du größer wirst, auch nach hinten losgehen.
Absolut. Und auf das passen wir sehr auf. Deswegen sage ich, wir wollen nicht unbedingt größer werden. Wir wollen einfach qualitativ wachsen. Und wenn du da zum Beispiel sagst, was bringt es mir, wenn ich einen super Betrieb aus wo auch immer importiere und die Lieferung hinten raus passt nicht und die Jahrgänge sind falsch und es kommt falsch an und es ist die Paletten nicht gut packt, habe ich nichts davon. Und ich finde, da muss das ganze Zahnrad muss funktionieren. Und wenn du Lieferungen von diesen Spitzendomänen in der Champagne oder wo auch immer kriegst, das ist mit so viel Liebe, mit so viel Sorgfalt gepackt, ja. Und deswegen verstehe ich auch, dass die lang warten und sie lang Zeit lassen, um aus ihrer Sicht den richtigen Partner zu finden, weil die stecken so viel Herzblut und Energie da hinein.
Ja.
Dass es fast schon so ist, dass sie sagen, ich mache das Beste, was ich kann und teile es mit Freunden. Und eins darfst du nicht vergessen, wir als Händler sind die absolute Visitenkarte des Betriebs im jeweiligen Land.
Absolut, ja.
Weil du hast ganz viele Sommeliers, die lernen ja den Winzer gar nicht kennen.
Ja.
Ja. Und
wie auch.
Wenn er das Glück hat, dass er vielleicht einmal mitfahren kann, ja, dann hast du die Chance. Aber sonst, wir sind das Bindeglied zwischen dem Produzenten und dem, der es am Ende des Tages ausschenkt am Tisch.
Ja.
Und da ist unsere Arbeit. Und deswegen glaube ich, der Weinhandel hat schon großes Gewicht. Eigentlich haben wir die Aufgabe des Betriebs. Wir sind ein Teil der Familie. Weil wenn ich meinen Job in Österreich nicht gut mache, dann bin ich eine schlechte Referenz für das Weingut. Und ich glaube, das verstehen mittlerweile immer mehr, dass das Winzersein ganz, ganz wichtig ist, das Beste zu machen. Und um das Beste machen zu können, brauche ich einen freien Kopf und muss mein Markt funktionieren.
Absolut.
Und wenn ich mich zu 100% nur um das kümmern kann, wenn ich mich um meine Reben kümmern kann, wenn ich mich um meinen Weingarten kümmern kann, wir haben so viel Wetterextreme momentan. Du hast Überschwemmungen, du hast Hagel, du hast Frost. Du musst dir vorstellen, Vuelta Sorbet zum Beispiel, Champagnerhaus, das wir importieren, südliche Champagne, 24 nicht ernten gegangen. 100% ja. Ertragsausfall, das erste Mal in der Geschichte von Vuet. Wenn du da in der Familie drinnen lebst, dann ist das für dich selbst bedrückend, weil du bist wie ein Familienmitglied, weißt?
Ja, sicher.
Und wir müssen aber diesen Job sehr ernst nehmen, weil wir kommunizieren das, was die jeden Tag an Aufwand haben, am Markt, am Sommelier und der Sommelier gibt dann weiter an den Kunden.
Absolut.
Und deswegen ist der Weinhandel, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz wichtig. Und unsere Aufgabe zu schulen und den Leuten Dinge zu erklären, ist extrem wichtig.
Ja, ohne dem geht's nicht.
Ohne dem geht's nicht.
Du musst schulen, du brauchst nicht glauben, dass jeder versteht, was du willst. Nein,
absolut nicht.
Das tust du mich nicht. Woher denn auch?
Genau. Und vor allem, du kannst ja auch nicht davon
ausgehen. Wie lange hast du selber braucht, dass das checkt, dass das läuft?
Ewig.
Eben.
Ewig.
Also das musst du selber bei der eigenen Nase nehmen.
Ewig.
Bist du aufgestanden davon, bist zum Sommelier geworden, Junge, und hast gewusst, wie jetzt das abläuft, wie ihr Kärnte ausschaut.
Ich weiß heute noch ganz viel nicht.
Genau, du bist immer nur so,
ganz
viel. Boah, danke. Ja, danke, also, wow.
Ganz, ganz viel, ganz, ganz viel.
Danke für die Info, das war ich gar nicht gekommen, so.
Richtig, ja. Und du auch, weißt, eine Aufgabe, die wir auch haben, ist irgendwo auch zu schauen, wo sehe ich vielleicht einen kleinen neuen Winzer, der sich bemüht, der im Weingarten super arbeitet, der im Keller super arbeitet, wo erkenne ich vielleicht Potenzial in dem, weil viele Leute sagen, ma, ihr seid ja Social Media Weinhändler, wenn irgendwo ein Wein gehypt wird, dann schreibt es dem halt eine E-Mail, ne? Sage ich immer, okay, ist eine Ansicht, aber wenn der auf Social Media schon gehypt wird, ist bist du schon mindestens 2 bis 3 Jahre spät. Das heißt, unsere Aufgabe liegt darin, den zu erkennen, bevor irgendwas passiert. Ja? Und ich meine, denke mal, wir haben Arno Arndt angefangen 2010, da hat es kein Mensch gekannt.
Da hat doch das ganze Burgund keine Sau
interessiert. Da war Burgund noch ganz weit
weg. 2010, wir haben ja auch Kollegen in Österreich, die das auch schon noch mal länger machen.
Absolut.
Also es ist ja nicht so, als wäre das immer von selbstständig laufen.
Absolut.
Das wäre ja schon immer
absolut.
Andere Weingüter auch so gegangen. Nein, das ist ja faktisch nicht das Thema. Ja,
und du, wir haben auch, es war eine Zeit, wo du gesagt hast, wenn du sagst, Champagne zum Beispiel mit Ulysse Colin oder was auch immer, wie wir mit dem angefangen haben, war das völlig unbekannt. Das war nicht bewertet. Und deswegen glaube ich, das ist so wichtig, dass du auch die federführende Rolle nimmst, dass du sagst, nicht nur Weinhandel zu betreiben, sondern es ist auch irgendwie wie eine Talentsuche, ja. Du schaust da an Regionen, du redest mit Leuten, du redest mit Sommeliers in den Regionen, du redest mit verschiedenen Menschen, einfach die Ahnung haben von Wein, verlinkst dich und sagst, schau da im letzten Winkel, da könnte einer sein.
Der also macht in der Bubble großartig. Reden ja alle miteinander.
Genau.
Das ist das Thema. Ich glaube, das, was wie wir schon geredet haben vorher, wo man mal gearbeitet hat. Also ich in Deutschland habe einfach nur den Blick ein bisschen, wo ich mich sagen kann, da kenne ich mich aus und weiß, was ich tut, weil ich halt einfach dort viel war und die wir alle gut kennen. Dann redest du halt mal. Bevor der auf Instagram ist, hast du eh schon.
Genau.
Hast du schon mit dem schon 3 Vollrausch gehabt?
Richtig.
Quasi.
Ja.
Also Black sagt, man trinkt natürlich auch auf Weinreisen. Das ist ja,
ja
kein Geheimnis. Wir verkaufen immer noch Wein und trinken ihn auch sehr gerne.
Absolut, ich liebe Wein.
Auch wenn du jeden Tag 15 Kilometer laufen gehst.
Jeden Tag bitte nicht, aber
fast jeden Tag. Aber dann musst du. Dann. Ja, aber das musst du das Ausgleich machen, weil sonst gehst du rein.
Ja, weil das zeigt ja auch, dass man in einer Zeit wie heute, wo Fitness und Gesundheit großgeschrieben wird, das gut miteinander verbinden kann. Weil ich bin mir sicher, ich sehe das wie beim Fleischkonsum zum Beispiel. Ja, essen wir halt weniger Fleisch, aber dann bewusster. Essen wir gescheites Fleisch und essen wir halt nicht jeden Tag in der Früh schon Schinken und Mittag ein Schnitzel und am Abend ein Leberkäse, sondern essen wir halt einmal in der Woche ein gescheites Fleisch und dann kennen wir den Fleischhauer, wo wir hingehen, dann kennen wir vielleicht noch den Produzenten, den der Fleischhauer
vertritt. Ich glaube, dass einmal die Woche immer so, von dreimal am Tag auf einmal die Woche immer so ganz grob ist, links und rechts.
Das
ich glaube, dass der mittlere Weg immer ganz gut ist.
Der mittlere ist gut.
Weil wir gehen ja auch viel essen und es ist nicht nur einmal richtig, die Woche, also selbst anlügen wir auch ein bisschen.
Nein, aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist einfach zu sagen, Wein, wir haben heute das Thema Alkohol ist so schlecht, jeder redet über das Thema.
Ah, das ist furchtbar.
Ich muss da ehrlich sagen, Verbote sind immer was Schlechtes, glaube ich, ja. Und wenn ich heute hergehe und sage, ich trinke jeden Tag 3 Flaschen Wein, na, dann wird es zu viel sein. Wenn ich jeden Tag ein Glasl Honig isse, wird es zu viel Zucker sein, ja. Aber ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, und da kann mir jeder ans Kreuz hängen, 1, 2, 3 gute Gläser Wein in der richtigen Gesellschaft mit dem richtigen Austausch ist gesund. Für die Psyche, für den Körper, für dich selbst. Und wenn du da noch auf Niveau miteinander diskutieren kannst drüber, ich meine, über eine Flasche Wein kannst du dir reden. Das ist ein Kulturgut.
Und wenn du eine gute Flasche Wein trinkst und einfach dein Gespräch ein gutes ist,
ja,
ist
das tut ja was mit dir.
Ist ja auch was Wunderbares.
Richtig, absolut. Und das tut ja was mit dir. Du hast einen schönen Abend, du verbringst eine schöne Zeit und trinkst dazu nur eine lässige Flasche Wein.
Danke, toller Abend. Lernst tolle Menschen kennen.
Weltklasse. Und mir gibt ja Wein, ich habe so Weine, die geben mir Energie.
Absolut.
Die geben mir Energie und die
es
machen.
Es gibt da so Abende, wo man gern 10 Spritzer trinken.
Absolut.
Gibt's auch.
Das gibt's
auch.
Und gerne ein paar Bier trinkt, ja. Aber, und ich meine, es zeigt ja auch, glaube ich, dass man Sport machen kann und Radl fahren kann und laufen gehen kann und trotzdem gern guten Wein trinkt.
Ja, unbedingt sogar.
Also,
weil du hast vorher gesagt, die Psyche hast du angesprochen. Es ist immer so, wir reden alle nur von Fitness und gesunder Ernährung und kein Alkohol mehr trinken. Und gefühlt haben alle einen Boscher. Jeder sagt, naja, er ist so unglücklich in allem, was er tut.
Ja,
das ist nicht, so einen Abend zu haben, wo du mal genießt und dein Hirn jetzt vielleicht ein bisschen anders anstrengst, weil wenn du, wie du sagst, wenn du ein gutes Glas Wein trinkst, dann gibst du dich einfach aus anderem.
Du, ich bin generell ein Mensch, ich lebe eher im Hier. Ja? Ich lebe nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Ich bin eigentlich eher gern im Hier und lebe den Moment eigentlich ganz gern. Und wenn ich wo bin, wo es schön ist, dann genieße ich den Moment und dann lasse ich den auch laufen und dann kann er auch länger dauern, als er eigentlich geplant war. Weil dann bin ich gerade dort und ich bin eigentlich mit mir sehr im Gleichgewicht. Ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit Psychologie, Psychotherapie, weil meine Frau ja Psychotherapie studiert. Cool.
Und ich sehr viel lese in dem Thema, weil ich mir einfach denke, das ist mein Lebenspartner und sie beschäftigt sich mit Wein. Also sollte ich mich mit ihrem Thema auch beschäftigen und das zieht mich extrem hinein.
Ist der Idealfall,
aber interessiert mich auch und du lernst da wahnsinnig viel. Ja. Ich habe in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel Frankl-Bücher zum Beispiel gelesen, interessiert mich extrem und beschäftigt mich mit dem Thema sehr, sehr stark. Und du hast recht, ja, momentan läuft alles ein bisschen aus den Fugen. Das ist schon nicht unrichtig. Aber ich glaube, man sollte bei sich selbst sein, das ist ganz wichtig. Ist leichter gesagt wahrscheinlich, als es dann am Ende des Tages ist. Aber ich glaube, wir können zu den wenigen Personen, die das machen können
dürfen,
was sie erfüllt. Und ich mache das wirklich richtig gern. Für mich gibt es auch keine Arbeitszeit. Hat es noch nie gegeben. Ich mache das einfach gern. Und bei mir war auch nie die Frage des Geldes im Vordergrund. Weil ich glaube, wenn du eine Sache richtig gut machst, wenn du dafür brennst, kommt am Ende des Tages das Geld irgendwann einmal von selbst.
Alles, was du gut machst. Was du gern machst, machst du gut. So. Alles, was du gern machst, machst du gut und dann wird's.
Genau, und dann greift eh das eine ins andere und ich denke nicht drüber nach, jetzt kriege ich das Weingut, da kann ich jetzt so und so viel verdienen, ist mir vollkommen wurscht, ich möchte das Weingut haben, weil die Weine grandios sind, genau. Der Verdienst kommt dann eh danach. Aber ich glaube, einfach im Vordergrund einmal das zu machen, wofür du brennst, ist ein Luxus der heutigen Zeit, dass du das machen darfst.
Absolut.
Und auf das
stoßen wir jetzt an.
Auf das darf ich und darauf bin ich stolz.
Prost. Ich möchte das Geld verdienen nochmal anreden, nämlich. Weil es ist nicht selbstverständlich, wenn man so tolle Weingüter, die auch natürlich ein bisschen Geld kosten, das zu finanzieren.
Mhm.
Es ist nett, wie du weißt, keiner im Burgund kauft verschenkt den Wein, oder du sagst, hallo, ich bin der Philipp, ich bin so ein leibender Kerl. Ich verkaufe deinen Wein auch super, aber die Rechnung zahle ich in einem Jahr, okay? Das rennt eher so nicht. Und das ist halt ganz wichtig, wenn wir zwei Händler mit dran sitzen, das ist alles zum Vorfinanzieren. Das ist unser Job, natürlich.
Absolut.
Aber es ist nicht selbstverständlich, das immer zu stellen. Das erfordert auch viel Disziplin, wie du sagst. Und vor allem, ich krieg das Weingut, jetzt hast du mal als Erster mal, ich muss das Weingut erstmal zahlen.
Ja, genau.
Das war der erste Punkt.
Also absolut richtig und da natürlich auch große Umstellung. Es ist alles zu 100% Vorauskasse. Also das ist
Import. Jetzt
vollkommen wurscht, ob du das in Frankreich machst, ob du das in Deutschland machst, ob du das in Italien machst. Das ist zu 100% zum Vorfinanzieren. Und da war für uns sicher dieses langsame Wachsen eine sehr gute Sache. Also wir sind wirklich langsam gewachsen. Wir haben nie ein Jahr gehabt, wo wir 15 neue Weingüter eingelistet haben, sondern wir sind einfach langsam über die letzten Jahre gewachsen. Und ja, irgendwann einmal greift das Rad sicherlich besser. Aber das Vorfinanzierungsthema, hast vollkommen recht. Was du auch nicht vergessen darfst, ist, dass ja junge Winzer zum Beispiel jetzt auch am Start sind in Regionen wie zum Beispiel in der Champagne, Burgund, Piemont, was auch immer, die gerade neu gestartet haben, die keine Familien im Background haben, die schon seit Generationen Wein machen, die gerade neu starten, die Fasseln kaufen müssen, die vielleicht einen Keller mal mieten müssen, die Flächen mieten müssen. Und auch da versuchen wir von Anfang an schon mit dabei zu sein. Ich habe mittlerweile schon Weingüter gehabt, die haben wir einfach finanziert, wie der Wein noch im Fass war, ein Jahr vorher.
Ja.
Weil du bist dann Teil davon, ja? Und die kämpft von Anfang an. Das heißt, du bist eigentlich so quasi als kleiner Investor schon vom Start mit dabei. Und wenn du siehst, dass das Sinn macht und dass das gut ist, warum nicht? Wir legen mittlerweile auch sehr viel Wein zur Seite. Wir warten mit den Weinen auch. Wir kommen teilweise ein bisschen später damit am Markt. Aber das ist halt langsames Wachstum. Und ich bin, wie gesagt, noch lange nicht dort, wo ich hin will. Und das Finanzieren dieses Traums und dieser Idee ist immer schwierig. Du hast die Variante, du kannst einen Investor dazu nehmen. Ja, ich bekomme momentan viele Angebote. Sowas zu machen, kommt für mich nicht in Frage, weil ich will mein eigener Chef bleiben und ich will das, was wir aufgebaut haben, selbst vorantreiben und gut machen.
Ist ja deins.
Ist nicht meins, nein.
Na, es ist ja deins.
Dann. Ja, es ist meins, richtig. Und ich habe es auch selbst aufgebaut und deswegen ist es meins. Ich bin mit Herz, Seele und Leib dabei und ich warte lieber 5 Jahre länger oder 10 Jahre länger. Und mach's dann.
Vor allem nach dieser Zeit, wo du jetzt gerade stehst, ja.
Absolut. Vor allem, ich kenne ja die harte Zeit schon.
Ich wollte gerade sagen,
du hast viele Jahre. Bist du
schon über den.
Über viele Jahre.
Über den Peak bist du schon drüber.
Ja, wirklich viele Jahre. Und der Kampf war kein leichter. Und die Weinsituation war auch eine andere. Also es war nicht easy.
Ich glaube nicht, dass es jetzt so easy ist. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn es easy wäre, wäre es ja einfach.
Ja, das ist absolut richtig.
Und wenn es alle kennen, dann kennen sie alle.
Ja, wobei ich habe so lachen müssen, wenn man den Podcast angehört, den du mit dem Adi Schmidt gemacht hast.
Ja.
Und er hat eigentlich genau das Gleiche gesagt, in die 80er, 70er, die Leute
haben alle aufgehört als Sommelier, sind alle Weinhändler geworden. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Erscheinung der jetzigen Zeit, aber anscheinend war das nie anders. Das hat mich wirklich, ich hab mich da gewundert, weil ich habe mir gedacht, das ist eine jetzige Erscheinung, aber anscheinend war das damals auch gang und gäbe.
Ich glaube, dass der österreichische Markt von großen Händlern dominiert wurde, sehr lange.
Ja, absolut.
Ausschließlich.
Absolut.
Und mit sich auch für die Sommeliers vielleicht auch eine Vielfalt erwünschen haben, die du vor über zehn Jahren schon gestartet hast. Und auf das sind jetzt einfach einige gekommen.
Definitiv,
ja. Mein Schritt war Deutschland, ganz klar. Also bei mir war ganz klar die Zeit in Deutschland, wo einfach zwei aufstrebende Weingüter gesagt haben zu mir, Maxi, du musst das machen.
Naja, das macht
ja Sinn. Und dann war das so, ja passt, dann fangen wir das mal an. Und das war dann irgendwie so eine Kettenreaktion.
Du kennst
aber es war jetzt nicht sagen, mir geht die Gastro am Arsch, sondern ich habe es neben der Gastro immer gern gemacht.
Ja.
Und wollte einfach diese Weingüter den Leuten in Österreich näher bringen.
Aber das macht ja Sinn, du kennst dich aus in der Region, du bist oft dort.
Ich weiß prinzipiell, wie die Weine schmecken.
Eben, also finde ich
das super. Das war auch dein Argument. Du musst es machen, super. Weil du warst so oft, wie du im Keller warst, war kein anderer.
Eben.
Und dann hast du einen Bezug dazu.
Ja, absolut. Und deswegen musst du den Weg auch gehen. Und ich glaube, das ist halt deine Spezialisierung, in diese Richtung zu gehen, und das finde ich super.
Ja, absolut. Weil das andere, das da lernst du auch. Aber wie du gesagt hast, wie viele Jahre hast du denn braucht?
Ja, das ist noch nicht am Ende.
Ist nicht, das nicht Ende ist nie. Sobald du das Ende siehst, ist ja vorbei, oder? Sobald du das Ende siehst, ist es vorbei.
Du, wenn wir am Ende angekommen sind, dann glaube ich,
sollte man aufhören. Endlich mal wieder ein Flascherl.
Ja,
dann trinken wir endlich ein Flascherl. Flascherl. Oder du hast der andere, der das Ende noch nicht siegt. Ist auch gut.
Definitiv.
Aber wir haben noch Zeit. Sehr viel Zeit.
Hoffentlich gesunde Zeit.
Ja, und lange Zeit. Sondern munter bleiben. So viel dazu. Ja, ich habe eine Frage an dich, eine sehr wichtige. Wo gehst du gerne essen und trinken?
Boah.
Du kannst von international und national alles sagen. Was ist dein Wohnzimmer? Wo gehst du gerne essen, Philipp? Wo fühlst du dich wohl?
Also ich esse nicht so, ich gehe nicht so viel essen, weil wir natürlich durch die Kinder viel zu Hause sind.
Ja.
Aber bei mir ist das völlig bunt gestreut. Völlig bunt gestreut. Also ich habe da auch keine Präferenz des Restaurants, sage ich jetzt einmal. Ich bin wahnsinnig gern in einem Resnicek zum Beispiel, isst gerne ein Schnitzel und trinke gerne eine gute Flasche Wein. Ich liebe, wenn es besonders ist, das Steirereck, schon lange, lange weg, Begleiter auch von uns, wo ich wahnsinnig gern hingehe. Aber ich möchte mich da nicht festlegen. Es ist ein Stockerwirt für mich, super, unglaubliche Weinkarte, schauen auf Qualität. Prinzipiell gehe ich dorthin gern essen, wo ich weiß, dass sich derjenige mit seinem Einkauf beschäftigt. Wo kommt das Produkt her?
Ich bin gerade so, du hörst gerade nur Kunden von dir auf.
Nein. Du, das ist schwierig zu sagen, weil wir doch einige Restaurants in Österreich beliefern.
Irgendwie auch.
Also ein, zwei. Aber das sind für mich so Plätze, die ich wirklich gern mag. Ich mag die Weinbank in der Steiermark gern. Ich gehe aber auch wahnsinnig gern auf ein gutes
Tun. Ein Schrei in Salzburg.
Schrei war jetzt vor kurzem, war brillant. Kein Kunde, aber brillant. Du, ich isst gern ein Thun-Beinschinken-Semmerl mit Gren und einem Essiggurkerl, ja. Und international berührt mich eigentlich so die Vielfalt momentan im Norden Spaniens. Also das San Sebastian ist eine Gegend, die für mich wirklich unglaublich ist. Kulinarisch, weil du die Berge im Hintergrund hast und das Meer im Vordergrund hast. Dort die Weinkultur sehr hoch gelebt wird. Also taugt mir extrem. Wir waren das Jahr auch in Schweden, haben in Stockholm ein paar Mal sehr, sehr gut gegessen und waren dort nicht nur in den großen Namen, sondern so ein bisschen in Underdogs, die fantastisch waren. Aber wie gesagt, ich bin da offen für alles, wie beim Wein. Also wenn ich Herz, Leidenschaft zum Thema habe, dann bin ich gern dort.
Wenn das Handwerk passt.
Wenn das Handwerk passt, ja. Und das muss nicht Shishi sein. Also simpel, aber Perfektion und Grundprodukt aus. Also zum Beispiel so ein Moment ist, wenn du einen guten Carabiniero am Tisch hast, der einfach nur Carabiniero ist, ohne Beilage, ohne das irgendwas, dann sage ich schon vielen Dank. Und wenn das ein gutes Cordon Bleu ist, ist ein gutes Cordon Bleu. Und wenn es ein guter Schinken ist, ein guter Schinken. Aber ich habe da überhaupt keine Präferenz. Das kann ein Drei-Sterner sein wie der Amador, das kann ein Wirtshaus sein. Ich liebe alles.
Was sie alle gemein haben, meine
Gäste, sie gehen
nicht auf meine Fragen ein. Was ist dein Wohnzimmer? Es muss einfach gut sein.
Du, ich habe kein Restaurant als Wohnzimmer.
Aber wir haben eh über Graz gesprochen.
Wir
haben eh drüber geredet. Das ist schon, das ist im Wohnzimmer, ist ja dann wie ein Wohnzimmer.
Du, wirklich Wohnzimmer, wo wir oft hin essen gehen, gibt es bei uns wirklich nicht. Das klingt jetzt total blöd. Ich suche die Vielfalt und wir schauen uns gern viel an. Ja. Aber so das, wo wir wöchentlich sitzen und essen, auch in Graz, das gibt's eigentlich
das
nicht.
Ich auch nicht.
Das habe ich nicht.
Das ist eine gute Frage, gell? Es hat letztens mal ein Gast gesagt, das Café Brückel,
ja.
Da war er zum Teil 4 bis 5 Mal in der Woche und jetzt sind nur 2 Mal in der Woche dort.
Okay, also, Wahnsinn, so oft.
Gibt es bei mir überhaupt nicht. Naja, nicht so, also darum war die Frage, aber ich verstehe das natürlich. Und ein Wohnzimmer definiert sich für mich auch nicht durch einmal die Woche hingehen, sondern halt, wenn es halt hingehst, so fühlst du dich einfach da wie aufgehoben, wie zu Hause ein bisschen.
Du, ist zum Beispiel auch, wenn ich liefern fahre nach Wien, ich liefere ja sehr viel selbst aus und das genieße ja, weil ich dann
bei mir nicht.
Meine Leute sehe. Das ist
bei mir nicht.
Die Paletten.
Viel zu weit weg. Wie
immer nur die Paletten schickst. Nein, ich habe zu viel gekriegt, das habe ich nicht ins Auto
reingebracht. So viel
gekommen. Und nein, das, weißt du, das war für das mich, wenn ich in Wien...
Das ist der Obauer, hallo, warte mal, Kat, das ist der Obauer. Nicht das Hangar 7.
Nein, wenn ich in Wien liefern fahre, zum Beispiel Mittagessen, gehe ich gern auf so ein, zwei Gängerl ins Mast. Mag ich zum Beispiel sehr gern.
Ja.
Trink einen Kaffee, fahre wieder weiter. Ist herrlich. Aber so das klassische Wohnzimmer, wo du dir vorstellst, da sitze ich jeden zweiten Tag mit der Familie, das gibt's wirklich nicht. Wie gesagt, das Wohnzimmer ist zu Hause. Da kochen wir sehr gut, schauen, wo wir einkaufen.
Kochst du oder deine Frau?
Ja, wenn ich Zeit habe, koche ich. Ich koche sehr gut. Meine Frau sagt, ich koche besser als sie. Darf ich sagen, weil es ist approved von ihr. Aber ich koche nur, wenn ich Zeit habe. Das heißt, der große Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe Zeit zum Kochen am Wochenende und dann koche ich.
Wir gehen doch nicht zur Asiatin, wir gehen als Japanerin.
Ich will lieber von dir was zu wissen. Meine Frau muss jeden Tag kochen, weil die Kinder hungrig sind. Und das ist ein großer Unterschied.
Das ist ein großer, die wollen satt sein.
Ja, ich bin ja sehr dankbar, dass sie das jeden Tag macht. Und bei uns gibt es jeden Tag frisches Essen. Unsere Kinder schätzen es noch nicht so, aber bei uns wird jeden Tag gemeinsam gefrühstückt. Jeden Tag. Alle. Eine halbe Stunde. Und bei uns wird jeden Tag gemeinsam Abend gegessen. Weil es die einzigen Momente am Tag sind, wo du wirklich reden kannst.
Ja.
Und Zeit hast. Und das ist verankert
das in die Familie. Das war mir auch so als Kind, ehrlich gesagt. Wie war das auch so als Kind?
Also ich war...
Frühstück und Abendessen.
Komme aus einer Familie, wo nie gefrühstückt wurde, wo man immer in der Früh raus und schnell, und meine Frau hat mir das beigebracht und mittlerweile kann ich nicht darauf verzichten, ich liebe es. Und wir frühstücken wirklich gern und nehmen uns Zeit, am Wochenende viel Zeit und am Abend zu Hause essen. Ganz wichtiges Thema bei uns. Und gut kochen, auch wichtiges Thema. Und dazu ein gutes Flaschen Wein.
Ein perfekter Schlusssatz. Zu Hause gut kochen, zu Hause gut trinken, auswärts gut essen und gut trinken, auch wenn es nur ein guter Kaffee ist.
Absolut.
Und ein Gang ist.
Ja, von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich habe mich zu bedanken. Philipp, danke für deine Zeit.
Wie gesagt, glaube ich, tun wir alle miteinander.
Ich glaube, miteinander ist immer die beste Lösung.
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Wenn viele gut arbeiten, dann entsteht etwas Großes, was gut arbeitet.
Das glaube ich definitiv. Und das siehst du an vielen Regionen. Gemeinsam ist immer besser als einzeln super kochen.
Von den Produzenten bis zu den Händlern, bis zu den Restaurants.
Definitiv. Und ich bin immer offen, egal für welche Händler, ob jung, ob alt. Wir reden viel, wir sind viel im Austausch und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir das weiter vorantreiben wollen, wenn wir Gastronomie weiter vorantreiben wollen, wenn wir Weinhandel weiter vorantreiben wollen, wenn wir Vielfalt und Spannung hineinbringen wollen, geht nur miteinander. Gegeneinander ist immer schwierig.
Ist anstrengender.
Genau.
Die Kraft haben wir eigentlich nicht.
Ich finde es großartig, wenn Koch A aus dem Haus bei Koch B in dem Haus in der gleichen Stadt als Gastkoch vielleicht nur ist, grandios, was gibt's Besseres? Genau das soll es sein.
Genau, da nicht zum anderen die anderen Leute schickt.
Genau. Philipp, wenn er selber zuhat, andere Restaurants empfiehlt und miteinander ist.
Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderschönen Talk.
Ich sage danke
für den großartigen Wein. Danke auch sehr an den Schaumwein-Kontor für den großartigen Franciacorta. Und hoffe, wir sehen uns eher baldigst wieder.
Das hoffe ich auch.
Zuhörer und Zuhörerinnen, danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wunderbar unterhalten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, freitags mit der nächsten Ausgabe, und ganz liebe Grüße aus dem So Vienna, aus unserer wunderbaren Suite, und jetzt haben wir uns in die Badewanne.